SWR 2 Zeitwort.
In den ersten Kriegsmonaten 1914 im Herbst wurden auf deutschem Reichsgebiet Männer mit britischem Pass festgenommen und in ein Lager bei Berlin gebracht. Das ergab einen bunt gemischten Querschnitt der britischen Gesellschaft. Professoren von der Humboldt-Uni waren darunter, auch der Trainer eines Berliner Fußballclubs. Außerdem Mitglieder der Upper Class, die für ihren Luxusurlaub in Baden-Baden geweilt hatten. Sie trafen im Lager auf Seeleute aus Manchester, deren Schiff in Hamburg vor Anker gelegen hatte. Auch einige englische Musiker waren zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, nämlich auf dem Rückweg aus Bayreuth, wo sie bei den Festspielen einen Auftritt hatten.
Mein Großvater, Edward Stibber, war in Chemnitz 1914. Er betreute die Fabrik seines Vaters, Textilfabrik, und war dann in Ruhleben für die ganze Zeit. Im Alter zwischen 24 und 28 war er dort.
Der Historiker Matthew Stibbe hat dazu geforscht, was seinem Großvater und seinen Landsleuten in Ruhleben widerfahren ist. Die Unterbringung im Ruhleben-Lager war dürftig. Das Gefängnis wurde auf einer Trabrennbahn eingerichtet. Zu sechst waren die Gefangenen in Pferdeboxen zusammengepfercht. Die Hygiene war miserabel. Die sogenannte Stacheldrahtkrankheit machte den Gefangenen zu schaffen. Über viele Jahre eingesperrt zu sein, in Sorge um die Angehörigen, das schlug vielen Menschen schwer aufs Gemüt. Auch Selbstmorde und Ausbruchsversuche sind überliefert. Arbeiten half gegen Depression und Langeweile. Viele gingen ihren alten Berufen nach. So gab es im Lager Schneider, Friseure und Lehrer. Es wurde reger Handel getrieben. Zudem verwalteten die Insassen das Gefängnis selbst mit. Jeder Baracke stand ein britischer Captain vor. Die eigentliche Währung im Lager war die Post, die täglich geliefert wurde.
Im ersten Winter, bis März 1915, kam keine Post ins Lager. Und deswegen haben die Klassenunterschiede quasi verschwindet. Aber danach, als die Pakete kamen, kamen die Klassenunterschiede wieder. Also wenn man Geld hatte, könnte man bessere Essen haben, mehr Bücher, man brauchte nicht zu arbeiten im Lager und so weiter.
Die Versorgungslage für Wohlhabende sei wegen der Pakete ausreichend gewesen. Aber dank des Roten Kreuzes hätten die Insassen allgemein mehr zu essen gehabt als die übrigen Berliner zu Kriegszeiten. Und noch etwas unterschied Ruhleben von anderen Zivilistenlagern zu jener Zeit.
Es gibt auch eine besondere Lagersprache, eine Mischung aus Deutsch und Englisch. Heute sagen wir Denglisch oder sowas, aber vor 100 Jahren gab es auch diese Denglisch. Zum Beispiel, come on, we will go and haul our Essen. Wir wollen unser Essen holen.
Sonntags spielte das Orchester, mittwochs fanden Theateraufführungen statt. Regelmäßig berichtete eine Lagerzeitung. Es entstanden ein Ruhleben-Song und Gedichte, zum Beispiel eine Abwandlung des Lorelei-Gedichts.
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich in Ruhleben bin.
Der Großvater des Historikers Matthew Stibbe hat seiner Familie nie etwas über seine Zeit im Lager erzählt. Das sei typisch für die Gefangenen des Engländerlagers.
Weil sie nicht gekämpft hatten und weil sie ein gewisse Scham über ihr ruhiges Leben in Ruhleben während des Krieges hatten, während die meisten britischen Männer in ihrem Alter gekämpft hatten in Frankreich oder irgendwo.
Das mag ein Grund dafür sein, warum das Engländercamp in Ruhleben heute wenig bekannt ist. Am 22. November 1918 löste Otto Wels, damaliger Berliner Stadtkommandant, das Lager auf. Er verabschiedete die Insassen mit den Worten: Es lebe das englische Volk, es lebe das deutsche Volk, es lebe der Völkerbund.